mehr zwischen Holland und niederländisches Indien verwendet
Ja,
worden.
ja, ja, ja.
Das Ding hatte zwei SSB Modulatoren, eigentlich vier, und die Sprachseitenbänder waren so gegenseitig.
Ja.
Und dann gab es noch ein unteres und ein oberes, ein Seitenband, Empfängerkanal, wo meistens für Telegrafie, das kann Fernschreib- oder normal gewesen
Ja.
sein, in Diversity.
Ja.
Und so einen Empfänger habe ich. Ja, das ist ein Gestell von 3 Meter breit.
Ja, ich weiß. Ja.
Mit verschiedenen Kanälen und so weiter. Und wir haben das.
Ich weiß noch, Telefunken baute für
Hatte
den
auch einen
Norddeutschen
schönen.
Rundfunk, für die Ballempfangsstelle, den ersten Einseitenband, ja. Das waren wie diese Sideboards hier, ja, vier
Ja.
solche Dinger. Und da stellte man auch an solchen Rädern
Ja.
die Frequenz ein.
Ja. Und
Also mechanisch so
wir haben
stabil.
das Ding und ich kann auch erzählen, warum wir das Ding haben. Ich habe das Ding, nachdem wir das aus Kootwijk abgebaut haben und bei uns wieder aufgebaut haben, hat er es noch in ein Zwischenlager bei uns gestanden, habe ich mal geschaut, welche Datenangaben gibt es. Den ersten handgeschriebenen Angaben sind 1940.
Oha.
Die zweite, und das ist interessanter, ist 1943. Und dann noch mal etwas 1948. Sagen wir mal, diese Anlage stammt aus 1940. Dann wurde in 1943 etwas damit gemacht. Aber in Gellermann kann man sehen, dass für diesen die
Ja, ich weiß.
strategische Abhörsachen,
Abflüsterstation, wie heißt die da? Ja.
diese Telefongespräche da
Ja,
zwischen
ich weiß.
Roosevelt und Churchill, standen solche Geräte dort.
Ach,
Und
Roboter.
ja, die wurden ja erbeutet, aber Holland, die holländische Post, hat ja seit der deutschen Besetzung in Mai 1940 nicht mehr mit Indien
Nee, nee.
kommuniziert. Wozu dann 1943?
Ja.
Ich kann dich auch erzählen, warum wir das Ding haben. Ich bin befreundet mit der damalige, war schon befreundet mit ihm, der damalige Verwalter von Radio Kootwijk. Und vorher war er, jetzt nicht mehr, aber vorher war er bei uns in der Stiftung im Aufsichtsrat. Und naja, dann kam das Moment, dass Kootwijk liquidiert werden sollte. Ich wurde da mit hineingezogen oder eingesaugt. Ich habe das Archiv sag mal, sortiert. Einiges wird verloren gegangen sein. Aber ich habe 2 Wochen lang so nur in Kästchen Papiere so
Ja.
sortiert. Und aber es war schon ausgemacht, dass dieser Empfänger wird zu uns gehen. Die hatten eine RS-300-Röhre. Du kennst die Röhre? Nein, die RS-300-Röhre ist diesem 120-Kilowatt-Röhre.
Die war doch schon überall. Etwas um.
Nee, no,
Oder hat.
nö.
Ja, meine ich, ja.
So, und die hat dann zwei Anschlüsse,
Zwei Hörner, ja.
ja, wassergekühlt, Heizstrom 1600 Ampere,
Ja. Und
und
draußen, ja.
ja, und Die Röhre stammt aus dem Sender, der Langwellensender, der auch Sender Bremen war, während der Abendstunden, nachdem die Deutschen April 1945 dort abgezogen sind, haben sie das hochgeblasen. Meine Röhre hat Blasschaden, aber es sieht gut aus. Komansempfänger. Und dann kam das Archiv. Aber er wollte das Archiv nicht dem neuen Verwalter überlassen, weil das war die Gemeinde. Und nein, sagt er, das geht zur Stiftung. Deswegen ist die, was noch übrig ist, die Gottwijk, der Gottwijk-Nachlass liegt bei uns. Und ich muss ehrlich sagen, was übrig ist, geblieben ist. Aber einiges Interessantes ist schon da. Und
ja, das muss ja wohl sein. Ne? Ich habe ja auch, das sind ja Jahrzehnte, was man so sammelt. Ja? Übrigens, der Leiter dieser Abhörstation in Holland, der England, Amerika, abhörst.
Wo Gellermann drüber schrieb.
Ja,
wo, die Vieh,
das ist der Dr. Vetterlein.
Vetterlein, ja.
Der hatte seine Bürotür von meiner gegenüber in Darmstadt.
Ja.
Kannst du ruhig aufschreiben.
Schulz auch.
Bitte?
Vetterlein. Ja, Schulz war ja auch bei dir auf der Abteilung.
Ja, ja.
Dr. Schulz.
Aber der Vetterlein, der hatte dann, als ich Anfang 1950 da zum Forschungsinstitut kam, hatte der sein Büro gegenüber meinem Büro. Also mein Büro war auch gleichzeitig einer der Laborräume. Und dieser Vetterlein, das habe ich nicht gewusst, ja, was der im Krieg gemacht hat. Wir haben 1950 waren alle die berühmten Leute, die bei der V2 mitgearbeitet haben, der dann später Professor wurde, Professor Kirchstein, der das Fernsehen dann in Deutschland mit eingeführt hat, ja. Dann der dann Chefingenieur wurde vom Nordwestdeutschen Rundfunk, der Doktor, ach, was weiß ich, wie hieß er, ich komme mit einem berühmter Mann. All diese Leute waren in demselben Gebäude, wo ich da hinkam nach Darmstadt, ja. Ich weiß noch, der Vetterlein hat dann die Sekretärin unseres Abteilungspräsidenten geheiratet. Da haben wir noch groß gefeiert. Alle die, wir kannten uns ja alle, zumindest die auf demselben Gang waren. Das war ja dreistöckig, das Gebäude. Eins der Gebäude vom Forschungsinstitut, ja. Nachfolger von der Reichspostforschungsanstalt, ja. Als dann der Dr. Gellermann sein Buch schreiben wollte, ja, da ist er durch irgendjemand, inzwischen habe ich dann ja später gewusst, es ist ja viel später da geschrieben worden, das Buch, da wusste ich, was Vetterlein gemacht hatte. Wir hatten uns dann, als ich das zweite Mal nach Darmstadt kam zum Posten im Zentralamt, haben wir uns dann wieder gesehen und unterhalten, na, wo kommen Sie denn wieder her, wie man sich so halt so aus den 50er Jahren, wo man ja junge Leute kannte. Also jedenfalls hat sich der Gellermann an mich gewendet, ob ich was wüsste über die von der Reichspostforschungsanstalt betreute Abhörstelle da und da.
Das hieß Forschungsstelle Langefeld.
Ja, genau, ja. Das ist ja das Buch, das mir einer aus Holland geschenkt hat.
Ja, weiß ich.
Kennst du die Geschichte?
Ja, ja.
Und hat mich der Gellermann dann hier zweimal besucht. Und ich habe dann rausgekriegt, wie hieß denn der andere von uns, der die beiden Dicken geschrieben hat, Geschichte des Deutschen Rundfunks und Geschichte des Deutschen Fernsehens.
Ach, ja, ja, wie hieß der?
Der gehörte mit zu diesem, der hatte auch sein Büro da unten.
Ja.
Und dem habe ich dann angerufen. Er hat ja nach seiner Pensionierung weiter geschriftstellert fürs Archiv für Post- und Fernmeldewesen. Da sind die erschienen, die zwei Sonderhefte. Ich komme jetzt nicht auf den Namen.
Der ja, ja, ich habe so eins, habe ich.
Hä?
Über mit dem G.
Ja.
Naja.
Okay. Ja. Also jedenfalls, der wusste ja alles, ja. Dem habe ich dann angerufen und gesagt, weil der schon im Krieg dabei war, ja, die waren ja ein paar Jährchen älter wie ich, ja. Und die waren nicht eingezogen, die waren in der Reichsbeforschungsanstalt, Vetterlein. Und also, allerdings hat das Vetterlein nicht nur im Auftrag der Post gebaut, im Auftrag der Post schon gebaut, aber der große Auftrag kam ja vom Göring her, ja.
Forschungsamt,
ja. Also ich habe dessen Name jetzt nicht einfällt, der hat gesagt, ja, da war der Vetterlein dabei. Wussten Sie das nicht? Nee, habe ich gesagt, das wusste ich nicht. Und da hat er mir die Nummer vom Vetterlein gegeben, da habe ich gleich den Vetterlein angerufen, habe gesagt, hier sitzt jemand, der will was schreiben über die Sachen, ja. Und, na gut, man hatte ja von der Sache schon gehört. Es ist ja das holländische Buch geschrieben worden und das vom Gellermann, ja?
Ich habe beides.
Ja.
Hans Knapp kenne ich auch.
Den kennst du auch?
Über diesem Buch ist mir ja wieder durch großen Zufall. Doch mein Leben hat sich dadurch geändert. Das Buch wurde in Kootwijk getauft.
Ja.
Ich hatte gerade von einem Holländer gehört, dass er in den 50er Jahren als junger Bursche beim Radiolaboratorium in Den Haag angefangen hat, in der Quarzfertigung. Und erzählte mir, dass er dabei gewesen ist, einen Ringquarz-Oszillator anzubringen. Aber die war offen geschnitten. Das war ein Stück rausgeholt worden. Das Ding war in ein Glasgefäß und da war eine Oszillatorschaltung.
Ja.
Und was man hörte an Schwingungen, war die Quatschschwingung.
Ja, ist mir klar.
Aber das Ding wurde über ein Stroboskop angestrahlt.
Ah ja, klar, berührungslos, ja.
Stroboskop angestrahlt. Und jetzt konnte man durch geschicktes, konnte man die ganze Bewegung, konnte man sehen.
Na, der Schlitz war doch einfach nur Nachbildung einer Stimmgabel.
Nein, es war ein Ringquarz. Und der Ringquarz, es ist ein Längenschwinger. Das Ding hat auf 375 Hertz. 375 Hertz. Und ich habe das Ding, das erzählt sich mein Freund.
Aha.
Damals war es noch nicht dein Freund. Und sein Mund ging so, jetzt weiß ich, was es ist. Ich habe so ein Ding. Naja, dann verstehst du schon, früher oder später steht das Ding bei uns. Und ich habe es auf den Web gestellt und lasse es auch zeigen. Es ist wunderschön, dieses piezoelektrische Effekt auch zu sehen.
Ja.
Und das ist nicht eine Bewegung, die man unter dem Mikroskop sieht. So. Der Q-Faktor ist ungefähr 1 Million.
Ja. Aber spätere Quarzgeneratoren, da war der Quarz immer so, dass man denken konnte, es ist eine
Stimmgabel.
Stimmgabel.
Ja, aber die sind meistens für höhere Frequenzen.
Ja, für höhere Frequenzen. Das sind so kleine.
Ja, Kinder. Dieses Ding, sage ich immer, war für Seelengewinnung. Das Gerät wurde in dem Lande mit herumgeschleppt, um auf so Fachschulen das zu demonstrieren und Leuten zu interessieren, um bei der Quarzfertigung einzusteigen. Das war das Ziel. Es ist nur, um das Phänomen zu zeigen.
Ja, da braucht man es schon. Also für so eine niedrige Frequenz, ja.
Und dieser Mann, ich, der, ob er, ja, ob er noch lebt, weiß ich nicht. Aber vor einem Jahr erzählte mir noch, dass er, und das habe ich auch bei ihm gesehen, einen kleineren Gerät hat, auch mit einem Ringquarz, mhm, und mit eingebauter Leuchtstoffröhre, die auch wieder über einen Tongenerator
gesteuert. Frequenzmäßig, ja, ja.
Nein, das wurde, ja, musste über einen Tongenerator, ja, weil sonst weiß man ja nicht, in welcher Phase, ja, und dann bleibt ja stehen. Ja. Und er erzählte mir, und das habe ich nicht gewusst, dass die, mein Ring ist so groß.
Ja.
Aber das wird rausgeschnitten aus dem Block. Und was in der, in, was im Inneren hinausgeschnitten wurde, wurde nochmal ein Ring gemacht.
Ach so, viel, nee, ja.
Und das hat auf höhere Frequenzen,
ja, klar,
geschwungen. Und das wurde dann auch gezeigt. Und seitdem ist er dann bei mir in der Stiftung gekommen, der Martin Nienhausen. Ich habe ihm vor 2 Tagen noch ans Telefon gehabt. Und wir geben einmal im Jahre, haben wir, Karin und ich feiern dann unser Geburtstag und haben ein, was man nennt, Schlammertan. Schlammertan. Und Schlammertan ist ein indonesisches Festessen, das im Grunde macht Karin das, aber diesmal haben wir 3 oder 4 Gerichte, es sind meistens 15 Gerichte, aber so 3, 4, sag mal, komplizierte Gerichte haben wir während meinem Verbleib diese 12 Tagen in Diemen, haben wir das gemacht. Und Phil, das im vergangenen Jahr waren wir im Rotau, TH, und da hat gesagt, Karin, wäre es nicht schön, wenn wir Phil mal einladen würden? Habe ich einfach gesagt, ich schreibe ihm mal eine Mail.
Ja.
Ich schreibe ihm sowieso Mail, aber ich lade ihn mal ein und habe erklärt, was es bedeutet. Und das bedeutet sehr viel. Stell dich vor, ein Tisch mit 15 Mann. Man fängt an zu essen. 1 Uhr, 1:30 Uhr. Aber um 5 Uhr sitzt man noch an dem Tisch.
Immer noch, ja.
Ja, da wird gegessen und da wird geplaudert, aber indonesisches Essen, richtig indonesisches Essen, ist eine feine Sache.
Ja, das...
Und, ja, nee, das kann man, das kennt man in Deutschland nicht.
Das, ja, ist, weil die Deutschen, sind...
Haben keine Kolonien dort gehabt. Das ist,
nein, nicht nur deshalb können die Deutschen nicht kochen, weil sie keine Kolonien haben, sondern eben, weil sie sich ja auch nicht die Zeit nehmen wie die Franzosen, ja?
Ja, aber wir haben ja unsere Kolonie gehabt in Indonesien.
Ja, ja.
Die Holländer sind im Grunde auch keine große Küche.
Ja, aber trotzdem muss ich den Deutschen nachsagen, was heutzutage...
Ja, das ist...
international hier in Deutschland eingewandert ist, ja?
Ja.
Wie viel griechische, italienische,
ja, ja, ja.
Wir haben alles hier, Portugiesische.
Ja, ja.
Die Deutschen sind schon neugierig geworden, ja? Sie sind ja als Kartoffelesser verschrien, ja?
Ja, ja. Aber wir haben eine koloniale Tradition. Es war mal 350 Jahre oder fast
300. Habe ich doch gesagt, Holland war ja nichts gegenüber seinem Kolonialreich. Ja,
und diese Tradition, es ist auch bekannt geworden unter Reistafel.
Ja.
Und, naja, okay, das machen wir dann.
Die Holländer ihre kolonisierten Völker nicht so unterdrückt. Gab es da bessere Beziehungen wie zwischen Amerikanern, Weißen und Schwarzen?
Nein, so rassenmäßig nicht. Man hat sich, nicht so. Die Indonesier wurden immer, die waren zweite Klasse. Das,
ja gut, schon, ja.
Und es war, selbst wenn zum Beispiel Holländer und höhere Klasse von irgendwelchen, es gab ja Sultane, wenn der seinen Sohn
ja, ja.
und mit einem Holländer in Leiden studierten. Beide haben diesen akademische Examen gemacht, sind vielleicht auch promoviert. Die Holländer kriegten die höchsten Jobs.
Na ja, gut.
Dazu konnten die Indonesier nie kommen. Das war nun mal so, aber unterdrückt. Aber das Essen ist ja etwas Spezielles. Und man muss sich die Mühe geben, und in Indonesien wird das manchmal in der Familie gemacht. Dann sag mal, die Tochter macht das. Aber wir müssen alles zusammen machen, alles alleine machen.
Ja, ja.
Und ich bin dann
aber weil du gerade von der Zeit sprachst, dass selbst der akademische Indonesier ja, nie das erreicht hat, das Gesellschaftspotenzial. In der Zeit, wo Holland diese Kolonien hatte, ja, durfte auch in Deutschland eine Frau nicht studieren. Ja. Da hat man mit den Frauen auch hier so gehalten. Mhm.
Ja, in Indonesien Frauen Stimmrecht, da hat man dann Kartini gehabt und jedes Land hat so seine...
Nein, Helden aber ich meine, zu der Zeit konnte man den Holländern das nicht vorwerfen, dass sie ihre Untertanen nicht haben.
Ich glaube, das Frauen,
Wahlrecht haben die Deutschen in Holland selbst ihre Frauen nicht.
Frauenwahlrecht gab es auch nicht. Und Frauen, die studierten und akademischen Grad waren, das waren auch Ausnahmen Anfang des 20. Jahrhunderts.
Komm mal her. Weil du sagst, dass Frauen... Ich habe hier eine Großtante. Das war die erste deutsche Frau, die Theologie studieren durfte, in Marburg, und dann keine Anstellung gefunden hat. Und selbst nach 1945, ja,
ja.
ist sie auch nicht, ist sie nur bis zur Vikarin gekommen, obwohl sie ihr Ex, also studiert hatte. Damals hatten die Theologen noch nicht den Doktortitel, die hießen wie hießen die denn? Ist egal. Also diese gute Frau, ich kenne sie ja und habe sie gekannt, die ist dann an den Folgen ihres KZ-Aufenthalts gestorben.
Mm. Tja.
Die hat es nur bis zur Vikarin gebracht. Ich muss dir mal vorstellen, die haben sie nicht zur Pfarrerin gemacht. Nach 45 und war im KZ.
Eine der ersten Frauen, die Physik studierten und auch promovierten, war Blaker. Blaker war, es gab früher dann eine Firma für Messtechnik, Gleichspannungsmesstechnik in Holland. Und die hieß die Firma Blaker. Mit Doppel-E. Das war keine einfache Dame, übrigens. Tja.
Die ist ins KZ gekommen.
Warum?
Lizenziatin hieß der Titel statt Doktor.
Ja?
Lektiol. Lizenziatin der Theologie. Die ist ins KZ gekommen, die war Vikarin auch in der Nazi-Zeit in Breslau.
Mhm.
Und hat verteidigt die evangelischen Juden. Also Juden, die evangelischen Glaubens waren, ja. Als die ins KZ transportiert wurden, ja.
Mhm.
Da hat sie auf der Kanzel gepredigt dagegen. Im Krieg.
Ja, ja, ja. Naja.
Und da ist sie ins KZ gekommen. Ich habe sie dann nach dem Krieg in Frankfurt getroffen. Das musst du dir mal vorstellen. Da höre ich eines Tages in ich habe ja da gewohnt auf dem Großen Feldberg, oberhalb von Frankfurt, als ich zum Forschungsinstitut kam.
Ja.
Und wir hatten ja da unser erstes Labor in dem Turm wo, auf dem Großen Feldberg. Der wurde 1936 gebaut. Das war einer der ersten Fernsehsender. Zur Olympiade gab es doch in Berlin, in Frankfurt,
Brocken.
In Hamburg.
Brocken.
Ja.
Auf dem Brocken auch.
Ja, der Brocken war der Verteiler sozusagen für die anderen auch. Ja.
Ja.
Gab es ja schon das Fernsehen. Ja. Und in diesem Turm nach dem Krieg auf dem Großen Feldberg, war ja kein Fernsehen mehr, da wurde ja der erste Richtfunk eingerichtet, als Adenauer sich für Bonn entschieden hatte und nicht für Frankfurt. Da hatten wir keine genügend Verbindungen nach Bonn. Das war die erste Richtfunkstrecke.
Ja, Rudolf-Geräte.
Rudolf Michael und so weiter. Ja, ja. Umgebaut, mehr Kanäle und so. MG-15 dran gehängt.
Ja, DMG. Ja.
Also jedenfalls in dem Turm höre ich eines Sonntags den Rest einer Gottesdienstsendung. Ja, also Vormittag, Gott, Sonntag. Ja. Und da sagte der Ansager am Schluss, es sprach die Vikarin Staritz. Denke ich, verdammt, Vikarin Staritz? So viele Leute heißen nicht Staritz, ja? Ich habe dann am nächsten Tag, also Werktag, dann Montag, das Kirchenamt angerufen, habe gesagt, gibt es bei Ihnen eine Vikarin Staritz? Ja, die gehört zu der Kirche innerhalb Frankfurts. Hat mir die Nummer gegeben, ja, und dann. Wir haben dann später festgestellt, dass wir uns vor dem Krieg schon mal gesehen hatten. Das hatte ich nicht mehr im Sinn. Da war ich ein kleiner Bub. Die hat meine Eltern besucht und nicht mich. Ja. Also, ich habe die dann angerufen, habe ihre Mutter ans Telefon gekriegt. Da habe ich gesagt, ich hätte gerne mal einen Besuch gemacht. Da hat sie gesagt, ja, also wir sind ja erst kurz vorher aus Breslau nach Frankfurt gekommen, nach dem Krieg eben und so weiter. Meiner Tochter geht's nicht so gut. Da habe ich nichts gewusst von dem KZ. Geht's nicht so gut, hat sie nur gesagt. Aber kommen Sie halt mal vorbei, ja. Da wohnen da und da, ja. Ich da, war noch ein Haus, musste noch 3 oder 4 Stockwerke Treppen hoch. Klingele, wo da an der Schild. Ist schon komisch, wenn du deinen Namen an den Klingel siehst. Wie gesagt, ich kannte nicht viele Staritz, ja. Wir haben ja einen Stammbaum, wo sie alle drinstehen, ja. Staritz, Klingele. Kommt eine alte Dame. Ich stelle mich noch an der Tür vor, Staritz, der hat gesagt, Sie sind richtig. Nein, habe ich gesagt, ich hatte Sie angerufen, Sie waren so gütig, darf man vorbeikommen auf einen Kaffee oder was weiß ich. Staritz, ja. Dann guckt sie mich so an und sagt, sind Sie der Rudolf Staritz? Ja, sage ich, woher wissen Sie das? Ach, sagt, das kann ja gar nicht sein. Aber genauso wie Sie hier stehen und sich vorstellen, Staritz, nein, ich bin der und Sie ist der. Ich sage, und so, Staritz, sagt sie, Sie müssen der Rudolf sein. Dann habe ich gesagt, wir haben uns dann reingesetzt und dann hat sie gesagt, jetzt fällt mir das wieder ein. Vor dem Ersten Weltkrieg hat mein Vater sein Studium fortgesetzt, der war vorher woanders, in Breslau an der Uni. In Breslau. Und wie sich so gehört unter Studenten, die da neu anfangen. Und wenn einer auch schon ein Professor Staritz da ist, ja, dann macht man seinen Antrittsbesuch. Ja. Also ist mein Vater irgendwann kurz ein paar Wochen, nachdem er angefangen oder weiter studiert hat, nach Breslau gekommen ist, hat er seinen Antrittsbesuch gemacht und ist zu der Wohnung von diesem Professor Staritz gegangen, hat geklingelt und hat gesagt, Staritz. Und da hat die Dame, die ihn damals empfangen hat, das war die, die mich dann 30 Jahre später oder wie
in Frankfurt empfangen hat. Ja, aber das hat er noch, als kleines Mädchen.
Und da hat sie gesagt, Das war damals so eine Situation, da hat auch einer geklingelt und hat sich dann vorgestellt, Staritz und Rudolf Staritz von da und da. Da hat die sich daran erinnert. Und deshalb hat die zu mir gesagt, Sie müssen eine Rute. Ich habe wahrscheinlich ausgesehen wie mein Vater. Ja? Ja. Und dann habe mich so leidlich höflich benommen, wie sie es gehört. Ich weiß. Ja, also das war dieselbe Situation. Und da saß dann am Tisch, die musste viel gefroren haben, in Decke gehüllt, eben ihre Tochter, die Vikarin. Mhm. Und dort erst habe ich erfahren, was für eine Berühmte sie ist, ja? Weil sie die erste Deutsche ist, die Lizenziatin, also das ist der Doktortitel damals, die erste, die in Marburg studieren durfte und auch ihren Abschluss aber